Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Norwegen haben die Menschen 3 Tage nach den Anschlägen der Opfer gedacht. Zugleich richtete sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf eine Anhörung des mutmaßlichen Attentäters vor Gericht. Der 32-Jährige erneuerte sein Geständnis, erklärte sich aber für nicht schuldig. Gegen den Mann wurden 8 Wochen Untersuchungshaft verhängt. Die Polizei korrigierte heute die Zahl der Todesopfer deutlich nach unten, von zunächst mehr als 90 auf jetzt 76.
Zur Erinnerung an die Opfer aus den Regierungsgebäuden und auf der Insel Utøya erkläre ich eine Minute nationaler Stille. Es ist 12 Uhr. Der Premierminister, die Königsfamilie, alle ringen um Fassung. Stille im ganzen Land. Der Schock sitzt tief. Viele sind zum Gerichtsgebäude gekommen, um den zu sehen, der das Land mit seinen Anschlägen erschüttert hat. Der 32-Jährige wollte eine öffentliche Verhandlung, doch der Haftrichter lehnte dies ab. Fotografen gelingt ein Bild, mehr nicht. Erleichterung bei vielen. Dieser Mann ist ein Monster. Das ist alles ganz schrecklich. Er verdient es nicht, gehört zu werden. Er soll seine Strafe bekommen, aber wir wollen seine ekligen Gedanken nicht mehr hören. Die Anhörung hinter verschlossenen Türen dauert nicht lange. Dann verkündet der Haftrichter seine Entscheidung. 8 Wochen Untersuchungshaft, davon 4 Wochen Isolation. Ein Psychiater soll herausfinden, ob der Täter zurechnungsfähig ist. Obwohl er die Taten zugegeben hat, plädiert der Angeklagte auf unschuldig. Nach dem, was das Gericht versteht, glaubt er, dass er die Anschläge verüben musste, um, Zitat, Norwegen und Westeuropa zu retten. Anders Behring Breivik erklärt vor dem Richter, dass er nicht allein gehandelt habe. Die Polizei sucht daher weiter nach möglichen Mittätern. Zugleich korrigiert sie die Zahl der Toten nach unten. Unsere Priorität war es, nach Überlebenden zu suchen und das Gebiet zu sichern. In dieser Situation wurde die Anzahl der Toten als zu hoch eingeschätzt. Am Abend strömen 100.000 Menschen in Oslo zum Rathausplatz. Jeder mit einer Rose in der Hand. Sie wollen sich in ihrer Trauer stützen. Der geplante Zug zum Anschlagsort muss abgesagt werden. Es sind zu viele auf den Straßen. Norwegen rückt in diesen Stunden enger zusammen.
Zu der Trauerkundgebung in Oslo am Abend jetzt unser Korrespondent Christian Blenker.
Es ist ein ergreifendes Bild hier in Oslo. Selbst die Behörden sind überrascht von der schieren Masse der Menschen, die hier auf die Straße gegangen sind. 100 bis 150.000 aus Oslo, aber auch aus ganz Norwegen sind hier hingekommen. Und es ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung, junge wie alte, Menschen aus Norwegen, Menschen, die hier hingezogen sind. Sie alle haben diese Rose in der Hand. Diese Rose soll ein Symbol sein, ein Symbol ihrer Anteilnahme. Man merkt, wie die Menschen miteinander sprechen. Sie versuchen, das zu verarbeiten, was geschehen ist. Viele kennen Menschen, die ums Leben gekommen sind, aber selbst die, die sagen, wir kennen niemanden, der da ums Leben gekommen ist. Wir möchten zeigen, diese Gesellschaft Norwegen wird sich nach diesen schrecklichen Anschlägen nicht verändern. Anders Breivik hat es vielleicht geschafft, diese Gesellschaft in eine tiefe, tiefe Trauer zu stürzen, aber er hat es mit den Anschlägen nicht geschafft, diese Gesellschaft auseinanderzureißen. Das möchten die Menschen hier zeigen und damit zurück nach Hamburg.
Die deutschen Sicherheitsbehörden sehen keine Verbindung zwischen den Anschlägen in Norwegen und der rechtsextremen Szene hierzulande. Daher gäbe es auch keinen Grund für schärfere Sicherheitsmaßnahmen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Die Szene werde intensiv beobachtet. Hinweise auf terroristische Aktivitäten lägen aber derzeit nicht vor. Weitere Informationen zu den Anschlägen, aber auch ganz allgemein zu Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, hat unsere Internetredaktion zusammengestellt, wie immer unter tagesschau.de. Wegen der Hungersnot in Ostafrika hat Deutschland seine Soforthilfe verdoppelt auf nunmehr 30 Millionen Euro. In der Krisenregion leiden die Menschen unter der schwersten Dürre seit 60 Jahren. Besonders dramatisch ist die Lage in Somalia, betroffen sind aber auch Äthiopien, Djibouti, Kenia und Uganda. Bei einer Konferenz der Vereinten Nationen in Rom ging es heute um Wege aus der Hungerkrise. Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft forderte zu weiteren Hilfen auf. Allein in den kommenden Monaten würden mindestens 1,1 Milliarden Euro benötigt.
Krisentreffen der Vereinten Nationen heute Morgen in Rom angesichts der Hungernden am Horn von Afrika. Es geht um Soforthilfe, aber auch um die Frage, wie solchen Hungersnöten vorgebeugt werden kann. Und man will internationale Aufmerksamkeit schaffen. Denn die Lage in den Krisengebieten, hier Somalias Hauptstadt Mogadischu, verschlimmert sich zusehends. Hilfsorganisationen arbeiten vor allem im Süden Somalias nur unter größter Gefahr. Islamistische Milizen wollen dort keine Hilfe und vor allem keine Einmischung aus dem Westen. Deshalb überschreiten immer mehr Menschen die Grenze nach Kenia. Hier haben Helfer besseren Zugang. Es besteht zumindest die Chance auf Rettung. Die Kinder sind die ersten Opfer jeder Hungersnot. Hunderttausende Mädchen und Jungen brauchen laut UNICEF sofortige Hilfe.
Eins von diesen Hauptpunkten ist dafür zu sorgen, dass die sehr große Anzahl von ungefähr einer halben Million Kinder, die leiden an sehr schlimmer und akuter Unterernährung, dass diese Kinder behandelt werden und nicht sterben.
Deshalb haben heute die Weltbank und auch die Bundesregierung angekündigt, mehr Hilfe zur Verfügung zu stellen.
Es muss neben der kurzfristigen humanitären Katastrophenhilfe muss eben eine langfristige Strategie durchgezogen werden.
Die Weltgemeinschaft, sie will jetzt schnell helfen. Und man ist sich einig, dass über die akute Krise hinaus viel getan werden muss.
Spenden für die Opfer der Hungersnot nimmt unter anderem das Bündnis Entwicklung hilft entgegen. Kontonummer 5151 bei der Bank für Sozialwirtschaft, Stichwort ARD Ostafrika. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter tagesschau.de. Vor mehr als 4 Jahren wurde der türkisch-armenische Journalist Rant Dink in Istanbul erschossen. Heute verurteilte ein Gericht den Attentäter zu fast 23 Jahren Haft. Er wird der rechtsradikalen Szene zugerechnet. Dink war ins Visier türkischer Ultranationalisten geraten, weil er die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnet hatte.
Vor dem UN-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag ist erstmals der mutmaßliche Kriegsverbrecher Hadžić erschienen. Der frühere Anführer der kroatischen Serben lehnte es bei seiner ersten Anhörung ab, sich zur Schuldfrage zu äußern. Nach Angaben seines Anwalts will er die vorgesehene Bedenkzeit von 30 Tagen in Anspruch nehmen. Hadžić soll für die Ermordung und Vertreibung tausender Kroaten während der Jugoslawienkriege verantwortlich gewesen sein. Er war vor 5 Tagen verhaftet worden.
In Malta dürfen Ehen künftig geschieden werden. Das Parlament stimmte einem entsprechenden Gesetzentwurf mit großer Mehrheit zu. Bei einer Volksabstimmung hatte es zuvor nur eine knappe Mehrheit gegeben. Malta ist der letzte EU-Staat, der das Scheidungsrecht einführt. 98% der Einwohner bekennen sich zum katholischen Glauben. Die Bahn will künftig mehr Züge mit Strom aus erneuerbaren Energien betreiben. Das Unternehmen kauft in den nächsten Jahren Strom aus Wasserkraft für insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro. Einen entsprechenden Vertrag besiegelte die Bahn heute mit dem Energiekonzern RWE. Die Bahn ist der größte Stromkunde in Deutschland. Langfristig will das Unternehmen seinen Strombedarf ganz aus erneuerbaren Energien decken.
Die Deutsche Bahn ist unter Zugzwang. Mit dem baldigen Wegfall der Kernenergie sind dringend neue Energiekonzepte notwendig. Allein der Strom aus dem bereits stillgelegten Kernkraftwerk Neckarwestheim 1 machte 8% des Gesamtverbrauchs aus. Deutschlands größter Stromverbraucher kauft nun künftig 8% mehr Strom aus Wasserkraft beim Energieriesen RWE.
Mit dem heutigen Tag kommen wir einen erheblichen Meilenstein voran. Aber ich sage auch, wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Das Ziel haben wir aber noch nicht erreicht.
Der Anteil erneuerbarer Energien soll von jetzt 20% auf 28% ab 2014 steigen. Der Atomstrom wird von 22% auf 14% reduziert. Fossile Energien, also hauptsächlich Kohle, bleiben konstant bei 58%. Umweltverbände kritisieren, dass derzeit bereits vorhandener Strom aus erneuerbaren Energien lediglich umverteilt wird.
Eine richtige Umweltentlastung würde erst dann entstehen, wenn die Bahn auch dazu beiträgt, dass neue Kraftwerke aus erneuerbaren Energien gebaut werden.
Das Fernziel der Bahn: bis 2050 soll 100% des Bahnstroms aus erneuerbarer Energie bestehen. Dafür gilt es allerdings noch eine entscheidende Hürde zu nehmen. Noch ist die Speicherung von Strom mindestens so schwierig wie die Gewährleistung pünktlicher Züge, so der Bahnchef heute.
In Sachsen sind offenbar weit mehr Mobilfunkdaten gespeichert und ausgewertet worden als bisher bekannt. Zunächst hatte die Polizei bei einer Demonstration im Februar mehr als 1 Million Mobilfunkdaten gespeichert. Dabei wurden nach Angaben des Innenministeriums in einigen 100 Fällen auch die Namen, Adressen und Geburtsdaten von Handynutzern ermittelt. Inzwischen wurden neue Details bekannt. Es ist von 40.000 Fällen die Rede.
Er bringt neue Bewegung in die Handy-Affäre. Der SPD-Landtagsabgeordnete Henning Hohmann. Seine Anfrage an die sächsische Regierung offenbart noch mehr überprüfte Telefondaten, Bestandsdaten wie Namen und Adressen. Statt 460 Fälle bestätigt das Land mehr als 40.000.
Diese 40.000 Daten sind ein genaues Bild davon, wer in diesem Land aktiv ist, um sich für Demokratie und gegen Recht zu engagieren. Und ich finde, das geht einen Staat nichts an.
Im Fokus ist der 19. Februar. Eine friedliche Anti-Nazi-Demo eskaliert. Randalierer prügeln auf Polizisten ein. Bei den Ermittlungen werden 1 Million Handydaten gesammelt. Darunter sollen auch die 40.000 sensiblen Bestandsdaten sein. Die Staatsanwaltschaft erklärt, es gehe um ein völlig anderes Verfahren. Ermittlungen gegen eine kriminelle Vereinigung, unabhängig von der Demonstration.
Dieses Verfahren läuft schon länger, ist also nicht erst anlässlich des 19. Februar in Kraft gesetzt worden. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde diese Vielzahl der Daten erhoben.
Es bleibt aber die Kritik, wieso so viele Bestandsdaten erhoben wurden.
Eine solche Maßnahme, eine solche Funkzellenabfrage ist ja nur zulässig, wenn sie sich gegen Beschuldigte richtet. Und da drängt sich geradezu die Frage auf, ob es hier 40.000 Beschuldigte gibt.
Der Bundesdatenschutzbeauftragte fordert deshalb stärkere Beschränkungen für Funkzellenabfragen.
Die Deutsche Bank wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Wie das Institut soeben mitteilte, werden der Investmentbanker Anshu Jain und Deutschlandchef Jürgen Fitschen im Mai 2012 den Vorstandsvorsitz übernehmen. Sie treten damit die Nachfolge von Josef Ackermann an, der seinen Posten ein Jahr früher als geplant räumt. Vorhang auf für die 100. Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth. Sie wurden heute mit einer Neuinszenierung der Oper Tannhäuser eröffnet. Zur Premiere zog es auch in diesem Jahr wieder viel Prominenz aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik auf den grünen Hügel, darunter Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Westerwelle.
Sie gehört zu den Stammgästen auf dem grünen Hügel. Bundeskanzlerin Angela Merkel verbringt traditionell die ersten Tage ihres Sommerurlaubs in Bayreuth und sieht sich gleich mehrere Vorstellungen an. Anders als Außenminister Guido Westerwelle und Margot Werner. Die sind nach der Premiere wieder weg, wie auch der Großteil der anderen Prominenten, die sich jedes Jahr zum Festspielauftakt in Bayreuth ein Stelldich eingeben. Mit der Neuinszenierung des Tannhäuser will Regisseur Sebastian Baumgarten provozieren, so wie das sein Vorbild Christoph Schlingensief mit seinem Parsifal getan hat. Baumgarten verwandelt die Wartburg in eine Biogasanlage und löst die strikte Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum auf. Ausgesuchtes Publikum darf auf der Bühne sitzen. Das gab es in Bayreuth noch nie. Eine ungewöhnliche Deutung des Tannhäuser, auch für die Sänger.
Naja, ich meine, wir waren alle sehr überrascht, wo der Vorhang aufging und wir unser Bühnenbild gesehen haben. Ich meine, es ist ja eigentlich eine Installation. Und wir versuchen damit zurechtzukommen.
Am Vormittag feierte schon der Ring des Nibelungen in Bayreuth Premiere als 90-minütige Kinderoper. Im offiziellen Festspielprogramm werden bis Ende August noch 4 weitere Werke von Richard Wagner zur Aufführung gebracht.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 26. Juli.
Deutschland liegt weiterhin unter Tiefdruckeinfluss, aber da die Luft in den westlichen Landesteilen feucht ist, entwickeln sich dort morgen Schauer und Gewitter, während sich Richtung Osten in trockenerer Luft zum Teil für längere Zeit die Sonne zeigt. Heute Nacht breiten sich dichte Wolken in den Westen aus, wo es gebietsweise regnet, sonst ist es weitgehend trocken und vor allem im Südosten auch längere Zeit klar. In der Westhälfte gibt's morgen viele Wolken und im Tagesverlauf entstehen Schauer und vereinzelte Gewitter. Richtung Osten teils wolkig, teils sonnig und verbreitet trocken. Meist schwacher in Schauernähe böig auflebender Winter aus unterschiedlichen, in der Nordosthälfte aus östlichen Richtungen. An der Nordsee heute Nacht 14, im Allgäu kühle 5 Grad. In der Eifel morgen 18, im Osten bei Sonne bis 25 Grad. Mittwoch und Donnerstag teils wolkig, teils freundlich und ab dem Nachmittag gibt's besonders im Westen und Süden örtlich kräftige Schauer oder Gewitter. Der Freitag beginnt meist freundlich, bevor sich später wieder zum Teil kräftige Schauer und Gewitter entwickeln.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin nach den Anschlägen in Norwegen das wirre Weltbild des Täters und Sorge an der Wall Street, wie sich das Finanzzentrum auf eine US-Pleite vorbereitet.